free audio post-production by Alphonic.com.
Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, ich bin wieder da. Schön, dass auch ihr wieder heute mit dabei seid. Jetzt kam ja lange Zeit keine neuen Folgen mehr. Auf die Gründe möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, nur so viel. Es werden jetzt wieder neue Podcast-Folgen kommen. Allerdings wahrscheinlich eher unregelmäßig. Ja, so viel dazu, aber jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast. Zusammen mit drei Freunden gründete er im Jahr 1983 in Bietigheim-Bissingen die Band Camouflage und hatte in den Jahren 1987 und 1989 mit den Songs The Great Commandment und Love is a Shield zwei gigantische Hits, sowohl national als auch international. Camouflage schaffen es mit dem ersten Song, also mit The Great Commandment, sogar auf Platz 1 der Billboard Dance Charts. Nach Love is a Shield von 1989 wurde es etwas ruhiger um die Synthie-Pop-Band aus dem Schwabenland. Aber mein Gast ist dem Musikbusiness immer treu geblieben und schreibt heute Musik für große TV- und Kinoproduktionen. Welche das sind, wird er mir jetzt erzählen und wie er damals die Zeit mit Camouflage erlebt hat. Ebenso. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen bei Inside, Heiko Meile von Camouflage. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst heute. Wir haben ja gerade schon ein bisschen Probleme gehabt mit dem Aufnehmen hier. Wir sind aber bei dir im Studio, alles cool, es läuft. Heiko, ich fange wie immer mit der wichtigsten Frage zuerst an. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf den Sommer, der jetzt endlich kommt und hatte 2024 ja ein extremes Jahr und bin ganz glücklich drüber, dass dieses Jahr ein bisschen mehr Luft ist.
Ja, sehr schön. Heiko, ich möchte dieses Gespräch auch ganz, ganz vorne beginnen und zwar bei dir. Du wurdest 1966 in Bankstown im Bezirk Sydney in Australien geboren. Was hat dich dann in die schwäbische Provinz nach Bietigheim-Bissingen verschlagen?
Also es gab damals so ein Einwanderungsprogramm von Australien und da wurden also junge Paare, Familien eingeladen und da sind meine Eltern nach Australien ausgewandert. Dort bin ich dann geboren und die hatten dann aber irgendwann so ein Heimweh, dass sie wieder zurückgezogen sind und dann bin ich in die Nähe von Schwäbisch Hall gezogen und 1972 dann nach Bietigheim-Bissingen, wo ich meinen Bandkollegen dann Oliver Kreisig dann auch in der Schule kennengelernt habe.
Also quasi eine schicksalhafte Rückkehr quasi.
Ja.
Okay. Und Musik war damals schon dein Hobby?
Also Musik haben wir eigentlich immer gemacht bei uns in der Familie. Mein Vater war so ein bisschen semi-professionell unterwegs, immer abends neben seinem Beruf. Und dann habe ich irgendwann Olli, wie gesagt, auch kennengelernt. Wir haben immer schon so gedacht, wir könnten Songs schreiben. Und dann kam so diese ganze New Wave-Welle und die hat uns wahnsinnig beeindruckt und dachten, sowas wollen wir eigentlich auch mal probieren. Und dazu kam noch, dass die damals Synthesizer dann auch erschwinglich wurden, endlich. Und zwar für uns immer noch teuer, aber man konnte sie wenigstens noch schon kaufen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht sollen wir das auch mal probieren. Und das war eigentlich so der Anfang. Wir haben es einfach probiert. Ja.
Mhm. Was für Bands waren das damals, die euch inspiriert haben?
Ultra Fox, John Fox, Gary Numan, The Human League, auch die erste Single von Depeche Mode oder es gab da auch vieles, was man heute eigentlich kaum noch kennt. Mhm. Ja.
Dann wurde im Jahr 1983 Camouflage gegründet. Wie wurde denn die Band, also wie fand die zusammen und woher kam denn der Name Camouflage?
Also tatsächlich hatten wir Camouflage nicht als ersten Namen, sondern es gab diesen Namen, der sich ständig geändert hat, der hieß meistens Licensed Technology. Mhm. Ja, das konnte sich aber irgendwie, oder Licensed Technology und jede Woche was anders. Und da hatten wir auch unser erstes Konzert damit. Das war auf einer Privatparty. Januar 84 haben wir uns das erste Mal vor Publikum getraut. Und dann, aber wenige Monate später, dachte ich so, machte ich dann einen Vorschlag für den Namen Camouflage. Das ist ein Song einer meiner Lieblingsbands, Yellow Magic Orchestra. Und wir fanden den eigentlich dann ziemlich passend oder cool, weil er eben Camouflage so viele Bedeutungen gleichzeitig hat. Mhm, ja, so. Und dann eigentlich vom Konzert in, das war dann 84, im Sommer, in der Aula im Gymnasium Bietigheim, da hießen wir dann schon Camouflage.
Okay. Und dann kam das Jahr 87 und da hattet ihr euren ersten großen Hit, nämlich The Great Commandment. Der war mega erfolgreich, Platz 1 der US-Billboard-Charts, was bis dahin, glaube nur Falco und Nena mit, ich sag mal, deutschsprachiger Musik gelungen ist. Wie hast du diesen gigantischen Erfolg damals emotional erlebt und verarbeitet?
Ja, da gab es natürlich viel zu verarbeiten, aber wir hatten auch das immer, finde ich, das Glück, dass wir zu dritt waren und uns gegenseitig immer geehrt haben. Wenn einem von uns mal ein bisschen der Erfolg zu Kopf stieg, dann gab es immer zwei, die dann dafür gesorgt haben, dass er wieder auf dem Boden steht. Und vieles kam aber auch erst so im Nachwirken, weil als das alles so passiert ist, hatten wir kaum Zeit, irgendwie uns große Gedanken zu machen. Ja. Mhm. Tatsächlich war für uns damals, wenn es Schwierigkeiten mit dem Erfolg gab, dann eigentlich so, dass wir das schwer mit unserem Privatleben, unserem Freundeskreis, weil die natürlich hatten natürlich wenig Verständnis für unsere Probleme, über die wir uns so Sorgen gemacht oder wo wir drüber geflucht haben, da sagten alle, ich glaube, du spinnst, ich muss morgen wieder in meine Werkstatt und du bist ärgerst dich, weil du schon früh zum Flughafen musst oder so.
Okay.
Solche Sachen. Also
zwei Welten
aufeinander getroffen quasi. Aber wir haben das dann, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Okay. Wie geht man als Künstler eigentlich damit um, wenn man schon sehr früh so einen Song erschafft, der alles überstrahlt?
Ja, also das ist wirklich, es ist wirklich eine schwierige Lektion, weil es natürlich so ist, dass man eigentlich ja jeden Song, also zumindest bei uns, jeder Song, den wir veröffentlichen, der muss ja diese Hürde nehmen, dass wir drei den alle gut finden, sonst würden wir nicht machen. Das heißt, wir haben schon mal ein Grundverständnis, wir haben schon mal einen Glauben daran. Und das ist einfach im Nachhinein sehr schwer zu erklären, warum der eine Song jetzt funktioniert hat und der andere nicht. Natürlich haben wir schon auch gibt es gewisse Merkmale vielleicht, wo man sagen, ja, das könnte da dran liegen, aber man kann es eigentlich so richtig gar nicht erklären. Und wenn einem das bewusst wird, hilft es einem zwar nicht in der Planung, dass man das ständig wiederholt, das geht ja gar nicht, aber es hilft einem auch, das Ganze etwas zu relativieren, weil man einfach weiß, okay, der andere Song hätte es vielleicht auch verdient gehabt, aber das hat einfach nicht gepasst. Da war der Zeitpunkt falsch oder ja, wir hatten halt auch, das hat sehr viel mit Glück zu tun. Also erstmal muss Fleiß und Können und vielleicht auch ein Talent kommen, aber dann kommt sehr viel Glück dazu.
Okay, du hast es gerade angesprochen, ihr drei, also Camouflage sind drei Leute.
Ja.
Am Anfang waren es vier aber, glaube ich, ne?
Genau, aber das war sozusagen nur in der Phase, bevor wir überhaupt professionell ins Studio gegangen sind. Das war schon 85, waren wir, glaube ich, schon, ist Martin schon ausgestiegen, Martin Kehling, unser ursprüngliches viertes Gründungsmitglied.
Okay. Ja. Spürt man eigentlich den Druck, so einen Hit gerecht zu werden, auch Jahrzehnte später noch, oder ist er dann irgendwann einfach Teil der Bandgeschichte?
Ja, also ich meine, das ist so ein Phänomen, das kennt eigentlich jede Band, die mehr macht als ein Album. Betitel eigentlich immer das zweite Album als das erste richtige Album einer Band, weil das erste Album, da macht man natürlich so eine Bestandsaufnahme. Da nimmt man das, was man halt jetzt so gerade hat und ist keine Wertung. Aber mit dem Bewusstsein, sich hinzusetzen beim zweiten Album, zu wissen, ich mache da gerade ein Album, ist was ganz anderes, als irgendwann mal einen Song zu schreiben, der dann irgendwann mal ausgesucht wird. Und diese Hürde zu nehmen, die ist eigentlich viel härter als alles andere. Und deshalb ist finde ich, also in der Rückschau, habe ich wenn man das jetzt mal so sagen kann, den größten Respekt vor unserer eigenen Arbeit eigentlich mit dem zweiten Album. Ja, weil da sind wir nicht in die Knie gegangen und haben das echt gut hingekriegt, obwohl es ganz schön heftig ist mit der Erwartung, kreativ zu sein, weil natürlich warten da alle und die Plattenfirma und ich höre aber noch keine Single oder diese ganzen Sachen, die man halt so auch kennt. Ja.
Also muss man quasi auf Knopfdruck kreativ sein, oder?
Genau.
Okay.
Also das ist aber auch, also es ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Okay. Segen, weil ich sag mal, ein Bild ständig neu zu übermalen kann jeder.
Mhm.
Aber der Künstler traut sich ja irgendwann zu sagen, das ist jetzt fertig. So. Mhm. Und deshalb, und das dann auch noch auf den Zeitpunkt zu bestimmen, ist natürlich schon sportlich, aber das gehört halt auch dazu.
Mhm. Ja. Ihr wurdet ja damals in der Zeit von The Great Commandment auch oft mit Depeche Mode verglichen und es klang auch wirklich so ähnlich. War das bewusst eigentlich, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also, ob das jetzt so bewusst war, klar, jetzt, ich meine, die Parallelen, die höre ich, haben wir natürlich auch gehört oder so. In der Gesamtperspektive, sage ich jetzt mal, so was am Strich unten durch alle Songs sich durchzieht, sehe ich diese Parallele gar nicht so stark. Es gibt ein paar Songs, da ist es wirklich wirklich so.
Mhm.
Aber das ist, ja, damit leben wir jetzt schon so lange und wenn ich damit habe ich dann, also früher hat mich das mehr beschäftigt, heute sage ich, also es gibt wesentlich Schlimmeres, als mit Depeche Mode verglichen zu werden.
Auf jeden Fall, ja.
So. Und das ist das eine, das andere ist, ja, ich kann es ja eh nicht ändern.
Mhm.
Ja, so, wir machen unsere Sachen, so wie wir sie gut finden und klar, und das andere ist, also Depeche Mode am Anfang sehr wichtig für uns, aber Martin Gores Arbeit, die dann später erst eingesetzt hat und mit, sag ich mal, auch wirklich immer besser geworden ist, die ist natürlich ohne Zweifel einer der besten Songwriter, die es gibt, finde ich, immer noch. Also,
da gebe ich dir recht, ja. Ich bin ja in den 80ern groß geworden und ich habe damals viel Synthie-Pop-Bands gehört, wie jetzt gerade Depeche Mode, Alphaville oder auch Pet Shop Boys. Was würdest du sagen, unterscheidet für dich Camouflage von all diesen anderen Synthie-Pop-Bands?
Ja, das ist halt schwierig, weil ich sehe natürlich eher das Innenverhältnis als jetzt nicht unbedingt das Außenverhältnis. Also aus dem Innenverhältnis sage ich, es gibt wenig Bands, bei denen alle drei auch Songs schreiben.
Mhm.
Also das ist schon mal was anderes. Normalerweise gibt es immer ein oder zwei. Bei uns ist es auch nicht gleich verteilt. Der eine schreibt ein bisschen weniger und so, aber tatsächlich ist das immer wieder ein elementarer Startpunkt für uns, ein neues Kapitel aufzumachen.
Mhm.
Ist erst, wenn jeder von uns so ein paar Grundideen hat, mit denen man dann, wo man die anderen einbezieht und mit denen dann sozusagen dran arbeitet.
Mhm.
Und das andere ist, dass wir eigentlich von Anfang an uns getraut haben, woher dieser Mut kam, weiß ich nicht, aber auch links und rechts davon zu sich Einflüsse mit auf die Aufnahmen zu nehmen. Also wir haben ja ganz früh mit Gitarren, wir haben Streicher, wir haben selbst auf dem ersten Album ist ein Flügelhorn-Solo drauf oder dass er fast nur elektronisch ist, aber selbst da sind so die Live-Oboe von Love the Shield, also die ist auch wirklich gespielt. Das war schon immer, glaube ich, ein bisschen anders bei uns. Aber natürlich, wenn auch der Kern der Band elektronisch klingt.
Mhm,
ja, so, das so.
Okay.
Und in der Gesamtsicht, sag ich mal, hat uns die große, ich springe einfach schon mal kurz einmal etwas später, die große, der große Einschnitt sozusagen, wo wir dann irgendwann aufgehört haben, professionell davon zu leben. Das war dann in den Mitte der 90er Jahre und haben dann erstmal so einen kleinen Break gemacht und haben dann wieder angefangen, hatten aber durch diese Situation einfach einen ganz anderen Fokus auf die Musik, weil wir gesagt haben, wir haben früher schon immer nur das gemacht, was wir gut fanden, aber jetzt waren wir noch radikaler. Wir haben quasi noch weniger Rücksicht genommen auf irgendwas, sondern machen nur noch, woran wir glauben oder was, und wenn es länger dauert, dauert es halt länger und wie auch immer. Ja, und das nenne ich, das ist wirklich der immense Erfolg für uns selbst, nicht Erfolg, die Konsequenz, die tolle Konsequenz durch diesen Misserfolg, sag ich mal, ja, der uns gezwungen hat, einfach neuen Fokus zu setzen. Wenn das nicht so gewesen wäre, weiß ich nicht, ob es uns überhaupt noch gäbe.
Okay. Ja. Okay. Gab es eigentlich damals, als The Great Commandment rauskam und so ein Hit wurde, irgendwie Reaktionen von anderen Synthie-Pop-Bands darauf?
Also es gab jetzt, du meinst in Deutschland, oder?
Ja, oder auch international.
Ich weiß, da, es gibt so ein Radio-Interview von Martin Gore, der mal in den USA, der mal gesagt hat, dass die viele Leute dachten ja auch in den USA, The Great Commandment ist von Depeche Mode und das hat extrem geholfen, das damalige Album, okay. Die Verkäufe, cool. Die Leute dann gemerkt haben. Also es gab schon solche Sachen, aber und Synthie-Bands in Deutschland waren ja damals schon, waren ja eher selten, wobei ich ja sagen muss, die erste ist, sind ja nicht wir, das ist also Synthie-Pop-Band, sag ich mal, ist ja Alphaville. Ja, okay. So. Und tatsächlich gibt es sogar den Moment, wo Olli und ich damals bei ihm waren und da lief diese zufällig diese Sendung mit Thomas Gottschalk, na sowas oder so hieß die, und da ist Alphaville aufgetreten. Mhm. Und als wir das dann gesehen haben, dachten wir, na, können wir jetzt eigentlich auch aufhören, weil es gibt ja schon eine Synthie-Band aus Deutschland.
Aber es könnte noch eine zweite vertragen werden wahrscheinlich noch. Ne?
Ja, und alles, was daraus entstanden ist später, gab es ja dann doch mehr. Ja gut, die hatten wir ja gar nicht gekannt. Mhm. Also wir kannten Musiker aber und Bands auch aus Bietigheim oder Umgebung, aber die haben alle ganz andere Musik gemacht als wir. Mhm. Ja.
Du hast es gerade schon Love is a Shield angesprochen, der kam 89 raus. Und der war ähnlich erfolgreich. Wie entstand denn der Song eigentlich?
Also tatsächlich war das, ich war schon immer interessiert, auch andere Projekte zu machen. Und dann gab es bei unserer Plattenfirma, damals in Frankfurt gab es eine andere Band, die hieß Boys from Brazil. Und die haben so ein bisschen Jimmy Somerville-mäßig so gesungen. Und für den habe ich eigentlich die Musik gemacht. Das war so ein erstes Demo. Und habe ich das der Plattenfirma geschickt. Und die haben sich gar nicht drauf gemeldet. Und dann gab es halt diese Demo. Und gleichzeitig waren wir in den USA und Markus hat im Fernsehen in den USA im Hotel irgendwann diese Textzeile "And you know, love is a shield" aufgeschnappt und sich die aufgeschrieben. Okay. Und das lag dann im Studio und so kam eins zum anderen, so wie es halt immer ist, ja, Zufälle. Mhm. Ja, so. Und dann plötzlich, ja, das wird doch da vielleicht ganz gut passen und so. Und dann war das relativ schnell, haben wir dann diese Nummer, der wir wirklich sehr viel zu verdanken haben auf die lange Sicht, ja. Mhm. So, und dachten, das wäre eigentlich eine coole Single für das nächste Album, das wir gerade angefangen hatten zu schreiben.
Ja. Aber Love is a Shield war nicht so erfolgreich wie The Great Commandment, oder?
Also das kann man so nicht sagen, okay. Weil es gibt in Ländern, es gibt Love is a Shield Länder und es gibt Great Commandment Länder.
Okay.
Great Commandment ist in Deutschland wahnsinnig wichtig, aber Love is a Shield wird viel öfter gespielt.
Okay.
So. Aber das kann man in manchen Ländern spielt Love is a Shield eher eine untergeordnete Rolle. Aber wie gesagt, das sind so, diese Songs entwickeln ihr Eigenleben. Mhm. Und viele Jahre später haben wir irgendwann mal erfahren, dass in Argentinien Love is a Shield eine Art von Hochzeitslied ist. Mhm. Also das wird auf Hochzeiten gespielt, das kennt dort wirklich sehr viele Leute. Also wir waren auf einem Konzert oder ich war da bei diesem Konzert jetzt nicht dabei, aber die anderen in Rosario in Argentinien, da waren junge Kinder und die haben dieses Lied gesungen auf der Straße. Cool. Und wo kennen die das Lied? Ja, das ist, ach, spielen wir auch Hochzeiten und so. Also das hat so ein ganz eigenes Leben. Ja, so.
Und für mich ist ja Love is a Shield eigentlich der Song, mit dem ich Camouflage immer in Verbindung bringe. Ich habe nämlich damals, das war auch irgendwie, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er, so einen Sampler geschenkt bekommen. Doppelsampler. Das waren aber auch diese dicken Oschis, nicht diese dünnen Jewelcase, sondern diese ganz fetten, so mit Partyhits drauf. Und da war Love is a Shield drauf auch. Und ich habe diesen Song rauf und runter gehört. Nicht gewusst, wer Camouflage ist. Und auch immer gedacht, Mensch, das ist bestimmt irgendwas aus den USA, weil das klang so amerikanisch produziert auch irgendwo.
Ja, weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es erstaunlich, wie dieses Lied seinen Weg gemacht hat in die Herzen von so vielen Menschen. Natürlich haben diese Titel, wenn man sie immer wieder hört oder spielt oder auch drauf angesprochen wird, gibt es dann irgendwann mal eine Phase, wo man, ja, okay, jetzt hör noch mal was anderes. Aber je länger das wieder her ist, da gibt's dann irgendwann so die Phase, wo man sich, eigentlich freuen wir uns noch darüber. Natürlich denke ich manchmal auch, spielt doch mal im Radio was anderes, wir haben zig gute Songs und so, aber es ist halt so, und wir sind eigentlich eher dankbar, weil es ist eher selten, dass eine Band zwei solche Songs hat, die so ihren eigenen Weg machen. Ja.
Wir haben es gerade schon davon gehabt, dass Camouflage so in die Riege der Synthie-Pop-Bands reingeordnet wird oft. So eine Musik ist ja elektronisch, die lebt von der Spannung, vom Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Maschine. Woran liegt da für dich die Faszination drin?
Oh, das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Aber das Erste, woran ich denke, wenn du mich das fragst, dann ist eigentlich der alte Vorwurf, nicht, dass du den jetzt gemacht hast, aber mich erinnert das, früher hieß es ja, Musik mit Geräten kann gar nicht emotional sein. Und ich empfand das überhaupt nicht so. Ja, also ich fand auch bei Kraftwerk oder anderen Sachen, also ich habe da eine eigene Emotionalität drin gehört. Also, und für mich ist das eigentlich ist mir das egal, wie was gemacht wird.
Okay.
Es muss mich irgendwie interessieren, irgendwas muss mich da interessieren. Ja, so. Und natürlich ist irgendwann mal der Originalklang eines Klaviers, den ich natürlich auch liebe, aber wenn ich immer alles im gleichen Sound, und da ist halt die Elektronik ist halt schon irgendwie anders. Da gibt es eben Klangfarben, da gibt es merkwürdige Klänge, und das ist das, was mich eigentlich immer am meisten interessiert. Ja.
Okay. Nach Love is a Shield wurde es dann um Camouflage ein bisschen ruhiger. Was glaubst du, warum konntet ihr nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen?
Ja, also...
Oder in dem Maße anknüpfen?
Ja, nee, klar, es... Also wir haben sicher auch Fehler gemacht, Kurswechsel sozusagen. Also das dritte Album war da sicher erheblich dran beteiligt, dass das dann nicht mehr so gut lief. Ja.
Das war mehr so das war andere Klänge, ja.
Akustische okay. Instrumente und sehr beeinflusst von unserer Tour, die wir zum zweiten Album gemacht hatten, wo wir dann viel Live-Instrumente benutzt haben und dachten, das bauen wir jetzt noch mehr aus. Aber im Nachhinein sage ich, wenn das dritte Album genauso erfolgreich gewesen wäre wie das zweite und das erste, mit diesem Farbwechsel, nenne ich das mal, dann wären uns wirklich alle Türen der Welt offen gestanden. Mhm. Und so waren sie eben nicht. So, und aber ich sag mal, eigentlich entstand das dritte Album genauso wie das erste und das zweite, mit Liebe zur Musik, mit einer vielleicht auch einer Art Bockigkeit zu machen, was man will und nicht drauf einander zu hören. Und manchmal klappt es und manchmal halt nicht. Ja, so. Und klar, als die Plattenfirmen dann gemerkt haben, okay, da ist kein Love is a Shield drauf, ja, da ist natürlich schnell die Luft, da ziehen die natürlich den Stecker und so. Aber ja, ich... Das sind halt Sachen, die muss man lernen, und wir waren noch nie eine Maschine, die immer das Gleiche machen wollte, konnte, wie auch immer du es ausdrückst. Ja, also.
Du hast jetzt vorher was gesagt, das würde ich gerne mal aufgreifen. Da hast du gesagt, hört doch mal was anderes, wir hatten noch mehr gute Songs. Welches ist denn deiner Meinung nach der unterschätzteste Song oder die unterschätzten Songs von Camouflage?
Also es gibt einen Song, der ist absolut der hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist Suspicious Love. Mhm. Ja. Suspicious Love, das kennen jetzt Fans, kennen das. Und wir hatten ein tolles Video dazu. MTV hat das Heavy Rotation, nannte man das damals. Das ist also ständig auf MTV gelaufen. Aber gleichzeitig war damals eine Band unterwegs, die hieß Ace of Base, und die haben einen riesen Erfolg gehabt, und die ganze Plattenfirmenarbeit floss eigentlich in dieses Projekt. In diesem Jahr ist Gianna Nini gefloppt, wir sind gefloppt mit Bodega Bohemia, das war unser viertes Album, mit Suspicious Love als Single. Aber absurderweise hat dann später, als Viva gegründet worden ist, ja, haben die auch, wollten die Videos spielen von deutschen Bands, aber da gab es gar nicht so viel. Also haben sie Suspicious Love genommen, was schon anderthalb Jahre alt war, und jeder hat gedacht, das ist ein Riesenerfolg, aber es war nie ein Riesenerfolg. Und wenn wir dieses Lied spielen irgendwo und bei unseren Fans, das ist immer ein toller Moment, weil da geht's immer ab. Und deshalb sage ich, das ist eigentlich der Titel, der die meiste Kraft hat,
aber natürlich nicht dieses Licht. Mhm. Ja, so. Mhm.
So. Okay. Es gibt ja Camouflage schon über 40 Jahre. Was war denn euer emotionalster Bandmoment?
Oh, wow, da gab es natürlich viele. Aber tatsächlich würde ich jetzt, also ich, es ist ein bisschen unfair, wenn man so über die Anfangszeit hinweggeht, weil da gab es so viele so Momente, dass man die sich gar nicht mehr so richtig, also ich persönlich fand das damals, als wir in die Charts eingestiegen sind von 0 auf 27 mit der Great Commandment und wir waren gerade in Hamburg im Radio und haben das dann erfahren und dann lief da, als wir weggefahren im Radio, wie heißt das Song nochmal, Beautiful Life von Black. Aha. Und das war total emotional, das weiß ich noch, wie heute. Mhm. Ja, so ein Moment, das war wirklich großartig. Reisen in die USA, etc. Aber ich glaube, so im Nachhinein, etwa viel später, also einer unserer ersten, das erste Konzert in Moskau war es zum Beispiel so.
Okay.
Wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Das war erst 2013 oder so. Okay. Und das war unglaublich, weil alle kannten unsere Songs. Wir haben, es gab keine Verkäufe offiziell und das ist alles so getauscht oder schwarz. zum Beispiel. Oder natürlich, und das war wirklich ein besonderer Abend, in Dresden, zum 30-jährigen Bandjubiläum haben wir ein Konzert gemacht, wo wir ganz viele Gäste hatten auf der Bühne. Und mit dem wir dann Songs gesungen, gespielt haben, unter anderem auch mit Hansi Behrendt, der Schlagzeuger von Ideal, der letztes Jahr, vorletztes Jahr verstorben ist, oder andere Division-Sänger war dabei, Peter Heppner von so und dieser Abend war wirklich was Besonderes.
Mhm. Heppner kennt man, glaube ich, am besten von Witt mit Die Flut, ne?
Genau.
Okay, genau. Und Wolfenstein?
Wolfsheim.
Okay. Und gab's eigentlich einen kreativen Moment in eurer Bandgeschichte, an dem du gespürt hast, jetzt sind wir wirklich wir selbst?
Also ehrlich gesagt gab's den eigentlich schon von Anfang an.
Okay.
Weil, frag mich nicht, aber wir waren immer, das war, also ich sag mal so kurz, knapp unter der Selbstüberschätzung. Mhm. Haben wir eigentlich immer ziemlich hart gekämpft für alles, was wir gut finden. Und so kommt es alleine zum Beispiel das Cover von der Single Great Commandment. Die Plattenfirma haben gesagt, ihr könnt keine Single veröffentlichen ohne euer Bild vorne drauf. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das nicht.
Okay.
Wir wollen kein Bild vorne drauf und sowas. Das war von Anfang an unser Motor, Dinge zu machen, die uns interessieren und die uns gefallen. Und natürlich haben wir danach noch wahnsinnig viel immer neu dazugelernt, das will ich gar nicht. Wir hatten auch das Glück, wirklich tolle Leute kennenzulernen, also Dan Laxmann als Produzent oder auch Axel Henninger und wie auch immer. Aus jeder dieser Begegnungen habe ich wahnsinnig viel herausgelernt und herausgezogen, positiv gemeint. Und aber künstlerisch bestimmend sozusagen zu sein, das waren wir einfach von Anfang an.
Ja. Also war schon immer ein Ausdruck von innen heraus, Camouflage.
Ja.
Okay. Jetzt haben ja viele eurer Songs, oder die ich kenne, Entschuldigung, so eine kühle, melancholische Ästhetik. Was zieht dich an diese Stimmung an?
Also das gilt für uns alle drei, dass wir diese Melancholie und diese schöne Traurigkeit, nannten wir das eigentlich immer so als Hauptmotor hatten beim Songwriting. Also wenn du jetzt, irgendwann habe ich mal Flaps gesagt, wenn du jetzt gut gelaunt bist und einen tollen Tag haben willst, dann gehst du raus und setzt dich nicht ins Studio und schreibst eine Nummer. Okay. Das ist so ein bisschen. Und klar, das sind wir halt einfach auch. Wir sind so. Mhm. Wir sind aber auch lustig und lachen und haben Spaß und so, aber wenn es um die Musik geht und die Melodie, Harmonie, das ist einfach so ein, ja, so ist einfach unser Wesenszustand. Ja.
Wie war denn eigentlich so das Bandgefüge allgemein über all die Jahre? Gab es da mehr Krisen oder eher Kontinuität?
Also jetzt in unserem Fall von nicht von Krisen zu sprechen, wäre natürlich auch nicht richtig. weil dazu gab es einfach zu viel einschneidende Momente. Mhm. Olli verlässt die Band und dann Misserfolge, Umzüge, Studioauflösung. Aber irgendwie haben wir es irgendwie immer dann doch hingekriegt, dass wir uns wieder zusammenraufen. Mhm. Ja, also und ich glaube, das, was auch wichtig war, was dass wir irgendwann vielleicht verstanden haben, dass wir trotz enger Freundschaft die Band, also jeder hatte auch so seinen eigenen Freundeskreis sich irgendwann auch mal. Das war eine ganz logische Entwicklung. Ja, weil früher war natürlich alles eins. Mhm. Ja, so. Und wir haben ja wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Also das kann man sich echt nicht vorstellen. Also von 87 bis 90, bis Olli dann gegangen ist, waren wir quasi, wir waren vorher viel zusammen und nachher auch natürlich, aber da waren wir wirklich 2 Jahre lang, jeden Tag, die ganze Zeit unterwegs.
Okay.
Und zwar unter Hardcore-Bedingungen.
Okay.
Wirklich. Und das muss man erstmal durchhalten. Aha. Und das haben wir, ja, aber Krisen, klar. Nee, wir haben uns eigentlich immer ganz, wir haben jede Krise auch irgendwann für uns als Energiequelle genutzt, ja, sag ich mal so.
Das ist gut. Gibt's eigentlich rückblickend Entscheidungen innerhalb der Band, bei denen du heute sagen würdest, da haben wir uns wirklich zu sehr von außen beeinflussen lassen?
Von außen. Ja, es gibt so ein paar Bereiche, wo zum Beispiel das Thema Remixes. Mhm. Ja, also ich bin selber ja auch Musiksammler, Fan und so. Ich höre schon auch mal gerne Remixes, aber da hatten wir eher wenig Glück, sag ich mal. Ja, sag ich mal vorsichtig. Das meiste finde ich einfach uninteressant und das kam tatsächlich von außen oft oder so, wo wir gesagt haben, wir kennen jetzt niemand oder. Aber was den Kern angeht eigentlich, da haben wir eigentlich mehr oder weniger nie irgendwie groß jemand von uns was sagen lassen, ehrlich gesagt.
Ja. Okay. Wir haben es gerade gesagt, 40 Jahre und über 40 Jahre gibt's Camouflage jetzt. So richtig getrennt habt ihr euch ja eigentlich nie. Wie würdest du diesen Zustand beschreiben?
Ja, es ist ja unabhängig vom Verhältnis zueinander ist ja so eine Band ja ein ganz merkwürdiges Gewächs, weil da gibt es ja im Gegensatz zu vielen anderen, wenn man aufhört, gibt es ja immer noch Dinge, die einen miteinander verbinden und zwar auch schon rechtlich oder Lizenzen, vertraglich, Altwerk, was passiert damit? Also das geht gar nicht so einfach. Selbst wenn wir sagen würden, jetzt ist gut, von heute an nicht mehr, wäre das gar nicht so, weil es natürlich einfach immer irgendwas gibt, ja, so. Und das bedeutet, dass wir immer, so ein Grundrauschen ist einfach immer da, ja, so. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt einfach auch schon öfter in unseren 40 Jahren auch Phasen hatten, wo es echt mehr oder weniger gar nichts passiert ist, von unserer Seite jetzt, oder an neuen nichts passiert ist, können wir damit auch ganz gut umgehen. Aber klar, es gab schon auch mal ein Jahr oder so, da dachte ich, na gut, jetzt ist es das. Und ich finde auch selber, also ohne das jetzt hier auf den Tag genau zu definieren zu wollen, aber ich finde, ich möchte das auch selber gestalten als Band.
Okay.
Das, wenn wir aufhören.
Okay.
Und das wird auch irgendwann so sein. Mhm. Weil ich finde, irgendwann sind Geschichten auch auserzählt, weil das Argument, dass es irgendjemand interessiert, ohne dass sich das jetzt herablassend anhören soll, aber das gibt es ja fast immer. Es gibt immer irgendjemand, der irgendwann mal schreibt, wann macht ihr mal wieder und so. Das kann nicht der einzige Grund sein.
Okay. Ja, so. Okay. Du arbeitest heute aber immer noch im Bereich Musik und zwar sehr viel in der Filmmusik und hast schon für bekannte Filme und Serien wie Tatort, Die Welle, Wir sind die Nacht, Türkisch für Anfänger oder auch Winnetou, Der Mythos lebt, komponiert. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise bei solchen Filmmusiken zu der Musik von Camouflage?
Ja, also das erste ist natürlich Films First. Also heißt, der Film muss funktionieren, so, nicht meine Musik erstmal. Ja, also das geht jetzt nicht, auch wenn ich da voll viel rein investiere und leider auch selber oft Filmmusik mit Plattenproduktion verwechsle, was ziemlich nervig ist, weil das, ich viel zu lange dran arbeite, okay, im Gegensatz zu manchen anderen Kollegen, die, was ich nicht abwerten will, aber ich tue immer noch so, als wenn ich eine Platte aufnehme, leider. Das ist leider sehr aufwendig.
Okay.
Aber hat es natürlich immer den die heraus oder die den den Grund nee die die Aufgabe den Film darzustellen, zu verbessern, was auch immer. Und das bedeutet halt auch, dass, obwohl ich jetzt zum Beispiel eine musikalische Passage super finde, wenn man irgendwann sagt, an der Stelle ist es einfach zu viel, dann ist es zu viel, dann fliegt die halt einfach da raus. Ja, so. Und damit muss man umgehen können. Wenn man das nicht kann, sollte man besser gar nicht mit Filmmusik anfangen. Das bedeutet aber nicht, dass das einfach nur so seelenlos für mich so unwichtig. Nee, ganz im Gegenteil. Ich hänge da genauso dran. Aber ich bin als Teil eines Teams, sehe ich mich, dass der Film gut wird. Ich drück's mal ganz einfach aus. Ja, gut im Sinne von, das jetzt ist es einfach richtig gut. Jetzt ist es rund, jetzt ist es gut erzählt. Ja, so. Okay. Und musikalisch kann ja, das Interessante in Filmmusik ist ja, das kann ja alles sein. Klassischerweise sagen die Leute Filmmusik, du meinst so wie Morricone, das Lied vom Tod, oder inzwischen Hans Zimmer, okay. Aber es kann eben alles sein. Ja, so, es kann auch Tron Elektro-Sound sein, es kann eine Gitarre sein, es kann eine Trommel sein. Oder so. Und das ist eigentlich das, was mich ja auch am meisten interessiert, weil es jedes Mal eine neue, es ist wie immer jedes Mal eine neue Band gründen, sage ich mal.
Okay. Und wie entstehen bei dir allgemein Songs? Was kommt da zuerst? Text, Sound, Gefühl?
Also du meinst jetzt eher wieder Camouflage?
Beides.
Also sobald Text dazu ist, ist eigentlich eher so nicht mein Metier. Texte kommen meistens von Markus und Olli. Aber bei mir ist normalerweise die Musik. Ja, so. Aber wenn ich dann so versuche, dann einen Gesang zu machen, brauche ich ja trotzdem auch schon eine Art von Text. Schreibe ich natürlich auch mal was. Mhm. Aber das sind oft so Platzhalter oder so rhythmische Vokabeln, damit man so ungefähr, weil es ist ja oft auch der Rhythmus, wie welches Wort sitzt, das ist ja wie die Melodie, ja. So. Mhm.
Okay. Gibt's schon Rituale oder Methoden, die dir beim Schreiben helfen?
Eigentlich nicht, aber vielleicht ist, obwohl ja auch Ritual, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob man das als Ritual bezeichnen könnte, aber bei mir persönlich, im Gegensatz zu Markus, der Markus schreibt, dem fällt was ein, der nimmt es schnell auf. So. Bei mir ist es so, ich fange einfach an zu arbeiten, das kommt. Ja, so. Und wenn ich oft anfange zu arbeiten, stelle ich mir eher eine musikalisch technische Frage.
Okay.
Sowas wie, ich würde gerne mal so ein Tempo probieren, so eine Art von Rhythmus, so eine Art von Taktmaß. Dreivierteltakt habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oder wie auch immer. Das heißt jetzt nicht, dass das funktioniert, aber so fange ich meistens an, dass ich irgendwie mir eine Idee habe oder was gehört habe, wo ich gedacht habe, das ist ja interessant. Kann man ja mal auch so rummachen. Und dann fange ich da dran zu arbeiten und dann verlasse ich vielleicht diese Idee dann irgendwann und es kommt was ganz anderes dabei raus. Aber das sind so meistens diese Anfänge, dass ich irgendwie Lust habe oder das als Anfangspunkt nehme.
Okay. Jetzt bist du so lange im Musikbusiness. Wie verändert sich Kreativität im Laufe der Jahre? Wird man freier, reflektierter oder auch vorsichtiger?
Also ich glaube, das größte Problem ist, dass man also man hat natürlich viel, viel mehr Erfahrung als am Anfang, aber das ist manchmal auch nicht gut, weil man dann zu viel gleich will und so und zu viel dann schnell verwirft, weil man sagt, das habe ich ja auch schon und so weiter. Das ist so ein bisschen, da steht man sich dann manchmal im Weg. Gleichzeitig, hilft einem die, aber auch die Erfahrung, weil man, wenn man anfängt, viele Dinge einem auch im Weg stehen. Also es verändert sich, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist am Anfang leicht oder es ist jetzt leicht. Mhm. Es ist beides. Okay. Es verschiebt sich nur. Und das Einzige, was ich, und da stehe ich mir vielleicht manchmal im Weg, das gilt jetzt vor allen Dingen für Camouflage, ist das, dass ich mir natürlich immer Gedanken mache, wo ich sage, okay, in unserem, wenn ich die ganzen guten Songs, die wir nach meiner Meinung nach haben, nebeneinander stelle, was bedeutet das jetzt für diese Idee, die ich da habe? Mhm. Wo findet die einen Platz? Hat die überhaupt eine Relevanz? Mhm. Und ich sag mal so, da nerv ich vielleicht schon meine Bandkollegen, aber ich sag schon auch, wenn eine Band wie wir schon so lange dabei sind, ist und immer noch was macht, dann muss das, was sie rausbringt, auf irgendeine Art und Weise bedeutend sein, sonst brauchst du es nicht machen.
Mhm, so. Ja, ist klar, okay. Wenn du die Chance hättest, dein jüngeres Ich aus der Anfangszeit heute zu treffen, was würdest du ihm musikalisch mit auf den Weg geben?
Oh, ja, Wahnsinn. Oh, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Natürlich weiß ich viel mehr als damals. Mhm. Aber ich weiß eben auch, dass die ganzen Momente, wo ich etwas gelernt habe, auch immer gute Momente waren.
Okay.
So. Und das Einzige, was natürlich heute fast, also wenn ich heute so in diesem Alter wäre oder auch am Anfang des Berufs, sag ich mal eher, das ist ja nicht nur eine Frage des Alters, hat man natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, sich zu lernen als früher. Mhm, ja, also ich sag jetzt nur mal, es gibt irgendwie tolle YouTube-Tutorials oder Dinge, die man, als wir unser Studio hatten, in Anführungsstrichen, habe ich halt angefangen, irgendwie Sachen auszuprobieren. Habe dabei gelernt halt, okay, ja, das ist besser, ich baue das Mikro so auf oder wie auch immer oder keine Ahnung. Und habe jeden Tontechniker ausgequetscht, den man damals, mit dem wir arbeiten konnten. Was machst du denn jetzt? Warum machst du das so? Und da gibt's natürlich heute Möglichkeiten, das wird nicht, du musst trotzdem fleißig sein natürlich, aber es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt so Studiengänge, die man so, das gab's früher nicht.
Okay. Ja, klar. Wir haben vorher schon angesprochen, ihr hattet euren Ursprung in Bietigheim-Bissingen. Wenn man heute mal auf die Stadt schaut, findet man da ganz große Namen der deutschen Musikszene. Pur, Bowser, Shindy, Rin, Camouflage. Was glaubst du, macht Bietigheim-Bissingen in der schwäbischen Provinz zu so einem musikalischen Hotspot in Deutschland?
Ja, das haben schon öfter Leute gefragt und ich habe eigentlich noch nie so eine richtige Antwort drauf gehabt, ehrlich gesagt. Also ich kann mir nur... Also über diese Hip-Hop-Abteilung, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich ja nicht weiß, kennen die sich, haben die gleichzeitig, oder wie, ich kann es jetzt nur für uns sagen, und Pur zum Beispiel, wir kannten uns, wir hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gab auch keine Energiequelle, die jetzt sagen, der Beweis wäre, dass das deshalb funktioniert hat oder so. Ich kann nur sagen, dass es natürlich ein bisschen hilft, wenn Leute schon was gemacht haben, egal ob das jetzt artfremd ist oder nicht, weil man denkt, ah, das geht. Ich muss nicht unbedingt in New York leben, um sowas machen zu können oder wo auch immer. Und früher hatte ich aber ich habe so eine kleine Theorie, die gilt aber heute nicht mehr, weil heute ist natürlich das alles überall verfügbar. Und früher war das halt einfach nicht so. Und da hatte ich immer auch die Aussage, das gilt aber nicht nur für Bietigheim, sondern überhaupt für, ich sag mal, in Anführungsstrichen Provinz, aus der Sicht von der Großstadt. Weil du hattest einfach wenig Möglichkeiten, wahrgenommen zu werden. Deshalb musstest du alles irgendwie erstmal selber machen. Und das hat dich vielleicht auch geformt. Ja, also ich meine, wir haben von Anfang an T-Shirts herstellen lassen oder sowas. Das ist in der Siebdruck Plakate selber gedruckt. Wir haben irgendwie alles Mögliche gemacht. In einer Großstadt wären wir vielleicht auf einem coolen Underground Magazin gewesen oder sowas. Aber das hatten wir nicht. Und das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich weiß, dass die Infrastruktur, nenne ich es jetzt mal, ja, uns geholfen hat, mündig zu werden, um viel selber zu machen. Und dann in dem Moment, als wir dann auch mit Plattenfirmen in Berührung kamen, waren wir eigentlich schon Künstler, die wussten, was sie wollen und die auch schon viel gemacht haben. Natürlich im kleinen Rahmen, aber wir wussten das. So, und vielleicht ist das dieses, wenn dann noch dazu kommt, dass andere Bands auch sowas schon mal gemacht haben, dass sich das gegenseitig ansteckt. Aber ich hätte jetzt keinen Grund, weshalb jetzt Ludwigsburg weniger Bands haben könnte oder so. Weil wir waren natürlich ja eigentlich auch nicht nur Bietigheim. Also jetzt wir zwar schon als Camouflage, aber unsere befreundeten Bands, das war Ingersheim, Löchgau, also dieser ganze da kommt Westheim. Also das ist eher so ein Gebiet, nenne ich jetzt mal.
Okay, also. Okay. Ich möchte nochmal auf Camouflage zurückkommen. Ihr hattet im Jahr 23, wie gesagt, 40 Jahre Bandjubiläum. Ihr wolltet da auch auf Tour gehen. Das war die Tour hätte The Rewind to the Future and Goodbye geheißen, fand dann aber erst ein Jahr später statt, also 24. Was waren die Gründe, warum?
Also das war einfach so, dass wir, du meinst jetzt, warum die verschoben
wurden? Ja, genau, genau.
Also der Grund für die Verschiebung war, dass wir, dadurch, dass Orly gesagt hat, er will nicht mehr live auftreten, das hat uns irgendwie ein bisschen aus dem Konzept gebracht und wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns mal probieren, mal noch ein paar neue Songs. Wir haben auf der Tour auch 2 neue Songs gespielt. Ja, das waren so eine Kombi von allen möglichen. Und dann waren die Ticketkäufe, Verkäufe waren auch nicht so überragend, die waren okay, aber und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, lass mal neu organisieren. Dann haben wir noch diese Night of the Proms Orchestertour da gemacht. Die hat auch nochmal ein bisschen Promo. Und plötzlich hat sich das alles sehr gut entwickelt. Und die Tour 24 war dann wirklich extrem erfolgreich aus unserer Perspektive. Allerdings hatten wir natürlich ein bisschen das Problem, dass wir das durch Corona nachwehen, die Preise unglaublich gestiegen sind und wir aber die Preise ja nicht mehr erhöhen konnten. Das heißt, unsere das war eine ganz schöne Challenge, das trotzdem umzusetzen zu können, obwohl man nicht Preiserhöhungen hätte haben können. Okay. Aber inhaltlich war das absolut. Und wir haben dann auch eine tolle Möglichkeit gefunden, Oliver mit einzubeziehen, obwohl er nicht dabei war. Und das konnten wir uns so in dem Jahr auch noch nicht
vorstellen. Wie war das?
Wir haben ja quasi ihn aufgenommen auf Film und haben das synchron immer mitlaufen lassen. Und das, also er war jetzt nicht bei jedem Lied dabei, aber bei einem Song dann tatsächlich die Lead Vocals.
Okay, okay.
Und wir haben dann immer die Harmonien dazu live gesungen und haben dann so verschachtelt. Also das Lied singt er auch live auf Platte. Also singt er auch in wirklich, also bei der auf Originalaufnahme meine ich. Und wir dachten dann noch so, haben das dann echt aufwendig gemacht, so mit dem ganzen Tag echt sieht auch gut aus und alles mit dieses Video. Und dachten, wussten aber natürlich nicht, wie die Leute wirklich drauf reagieren. Und das war jetzt wirklich, das macht richtig Spaß. Und wir, diese Videoinstallation, die wir da inzwischen benutzen, also in jeglicher Form, alte Videos, Schriften, neue Sachen, die benutzen wir auch im Ausland und es kam bisher immer nur super an und irgendwie spricht sich das auch rum und uns fragt auch gar niemand mehr eigentlich.
Okay.
Von den Live-Fans.
Okay, cool. Aber ihr habt es, glaube ich, gesehen, als Live-Band ist der Volker Hinkel mit dabei von Fußgarten.
Genau.
Ne? Ja. Wie kam es da dazu?
Also Volker und wir kennen uns auch schon länger und irgendwann 2003 war das, haben wir das Album Sensor gemacht. Und da habe ich das erste Mal mit ihm Gitarren aufgenommen für Sensor ein paar Tracks und seitdem sind wir arbeiten wir immer zusammen. Also er hat auch bei mir bei Filmmusiken schon oft mitgearbeitet, bei Winnetou zum Beispiel auch ein paar Gitarren gespielt oder bei anderen Sachen oder auch mitkomponiert teilweise bei Filmen auch.
Okay. Ja. Ich bin ja persönlich jemand, der in alles irgendwie was reininterpretiert. Und wenn ich mir jetzt den Titel von der Tour und dem Album anschaue, Rewind to the Future and Goodbye, klingt Goodbye nach dem endgültigen Abschied von Camouflage.
Genau. Also für mich ist das auch, ich nenne es immer der Beginn des letzten Kapitels, ohne das jetzt so auf den Punkt genau. Und wir wollten das jetzt aber nicht so goodbye oder also nur goodbye oder farewell oder wie the last chapter oder keine Ahnung was man da so machen. Wir wollten dann eigentlich ist das Konzept Rewind to the Future so gedacht, dass wir das war so ein Gedankenspiel, wie wäre das, wenn wir uns zurückversetzen zu damals und an unseren Anfängen und auf unsere Zukunft schauen, die wir so machen. Und das heißt, wir spielen alte Songs im neuen Kleid oder neue Songs im älteren Kleid, so ungefähr ein bisschen. Und das Goodbye war sozusagen einfach nochmal so eine Message, schon richtig angenommen von dir, für Leute, dass es also gut sein kann, dass wir, dass das jetzt so mal vielleicht so das Letzte ist. Aber es wird jetzt nicht das Letzte sein, aber definitiv werden wir jetzt nicht mehr endlose Platten machen. Mhm. Also das, wir arbeiten an einer und ich schätze, das wird wahrscheinlich die letzte sein. Ob dann nochmal eine Tour kommt, wir werden sehen. Es ist halt heute anders als früher. Heute kannst du die Platte fast nur finanzieren, wenn du dazu live spielst. Dazu gibt es einfach zu wenig Verkäufe und deshalb sind auch immer alle unterwegs.
Okay. Ja. Camouflage klang für mich in all den Jahren immer wirklich authentisch und real. Was bedeutet denn Authentizität heute in der Popmusik und hat sich das Verständnis davon seit eurer Anfangszeit verändert, gerade in Bezug so auf Streamingdienste wie Spotify?
Also es haben sich natürlich wahnsinnig viele Dinge geändert, auch in der auch auf die Musik gemünzt. Aber authentische Sachen gibt es immer noch oder eben nicht. Also das ist eigentlich unabhängig vom Medium, nenne ich es jetzt mal, weil es gibt ja auch, ich sag mal, ein Nick Cave Album auf digital oder nimm irgendwas anderes, ja, oder Klassik, wie auch immer. Ich glaube halt, dass es immer schwieriger wird für frische, ich sag mit Absicht frische, nicht junge, weil das ist, kann ja auch älter sein, dass Leute, die neu anfangen, ja, so, weil die natürlich, wir haben, auch wenn wir jetzt hier nicht die Mega-Erfolge haben noch, unser Name ist was wert, die Leute haben das schon mal gehört und ach, was, das sind die auch von dem, ich erinnere mich, das ist natürlich ein Potenzial. Dieses Potenzial überhaupt mal zu erreichen, ist wahnsinnig schwierig heute. Okay. So, und da gibt es, und das ist eher das Schwierige heute, weil die Leute natürlich wahnsinnig viel machen müssen, was außerhalb der Musik ist. Ja, so. Und das finde ich eher schwierig, ehrlich gesagt.
Aber es ist schon ein Überangebot da, oder?
Ja, klar. Es ist Überangebot und ich finde auch, bei vielen denke ich, das ist jetzt, das spricht aber eher der Musikproduzent jetzt, wo ich sage, du hättest dir die Hälfte sparen können und einfach noch ein bisschen länger dran sitzen können und mal ein bisschen eher das erarbeiten und nicht immer nur raushauen. Ja, so. Aber es gibt natürlich trotzdem wahnsinnig viele tolle neue Musik ständig. Also das lasse ich auch nicht gelten, was viele sagen, dass es heute nichts mehr Neues gibt. Das stimmt nicht.
Okay.
Es ist nur schwieriger, das zu finden. Aber auch da gilt, da helfen einem auch die neuen Medien und die neuen Techniken. Früher war das nur Zufall. Weil die Platte halt zufällig mal irgendwo in einem Laden stand. Heute kann ich schon suchen, ja, super. Und es hilft eigentlich, aber es ist dazu, weil es eben so viel gibt, wird es noch schwieriger. Also es ist leider absurd.
Und mehr Angebot heißt auch mehr Konkurrenz, klar. Fühlt sich Kreativität dadurch eher inspirierter an oder unter Druck gesetzt?
Also ich spüre diesen Druck überhaupt nicht. Den du da jetzt meinst. Ich habe einen ganz anderen Druck. Ich habe den Druck, dass ich sage, ist das schon eine richtig gute Nummer? Ist es das, was ich machen will? Was bedeutet das? Und so. Da, also dieser eigene künstlerische Anspruch, das ist der Druck. Ich finde, dass diese ganze Konfusion, die durch dieses Überangebot, die lässt dir ja eigentlich fast nur die Flucht in die Radikalität, ja, in die Konsequenz, dass du sagst als Künstler, ich kann es eh nicht ändern, also mache ich nur noch das, was ich richtig gut finde. Das finde ich erstmal wahnsinnig positiv. So und aber ob das natürlich dann nachher, wir haben natürlich eine gewisse Fanbase, da haben wir natürlich einen Vorsprung. Wenn ich jetzt heute was rausbringe als No Name, wird es natürlich schwierig. Mhm. Ja, das sehe ich schon. Also deshalb würde ich das jetzt auch nicht verurteilen, dass andere Bands dann wirklich versuchen, viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich bin nur froh, dass ich es nicht machen muss.
Okay. Heiko, wagen wir zum Schluss nochmal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft. Du bist mit Camouflage, glaube ich, auch in diesem Jahr auf Tour. Wo kann man euch überall live sehen und wie geht's dann danach weiter? Du hast gesagt, eine neue Platte eventuell, wann wird die kommen?
Also ich sag mal eher, Platte, ja okay, ich habe es wahrscheinlich selber auch vor den Mund genommen, aber ich sag mal eher Songsammlung.
Okay.
So. Ja, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr daran arbeiten. Mhm. Parallel dazu haben wir diverse Festivals oder Einzelkonzerte, Wave Gothic Treffen, Amphi Festival in Köln, aber auch im Pforzheim Fest in Open Air, ein paar vereinzelte Shows. Bitte einfach auf der Webseite nachgucken oder irgendwo, wo wir versuchen das auch immer alles zu pflegen. Mhm. Aber ich weiß es jetzt nicht auswendig. Und die neue Musik, sage ich jetzt mal, die wird frühestens Ende des Jahres kommen, schätze ich mal.
Mhm. Ja. Okay. Ja, damit wären wir für heute fast schon wieder am Ende. Ich sag ganz vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst. Hat mich gefreut, dich als Camouflage-Fan dabei zu haben. Übrigens, für die Zuhörer da draußen entstand diese Folge in Kooperation mit Mintu, einem jungen, coolen Mode-Label aus Bayern. Von denen trage ich auch gerade ein echt nices Shirt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut mal in die Shownotes dieser Folge. Da habe ich die Homepage und deren Social-Media-Auftritte verlinkt. Ja, ich sage jetzt vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich und diesen Podcast hört. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Ja, vielen Dank für dein Interesse an, oder euer Interesse an unserer Band. Es ist ja nicht selbstverständlich nach so einer langen Zeit, dass man da immer noch interessierte Ohren findet. Ich freue mich über das Interesse und ich freue mich vor allen Dingen, wir haben das Motto geprägt, Thank you for buying records.
Free audio post-production by Alphonic.com.